SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen zu einer Stunde mit neuen Büchern für den Sommer. Wir reisen heute mit einem Wassertropfen durch die Jahrhunderte in Elif Shafaks neuem Roman »Am Himmel die Flüsse«, in dem sie Ost und West verbindet, ein fantastisches Gewebe. Und es geht in ein Surferparadies an der Algarve. Laura Naumanns Debüt »Haus aus Wind« erzählt von einer queeren Liebe unter Surferinnen und von einer jungen Frau, die nach ihrer eigenen Stimme sucht. Um diese und andere Bücher geht es jetzt im Lesenswert-Magazin mit Musik von der nigerianischen Singer-Songwriterin Tems von ihrem aktuellen Album Born in the Wild.
Who would have thought what's coming was a plot twist? Soon as you let me in, you start hunting for the locksmith. Now the key I once had to your heart does not fit. I got three choices, bat on your door or lockpick. Or walk away confused at your logic. Back in my crib, cleaning your clothes and your shoes out the closet. Thinking to myself, we supposed to be in pools by the tropics.
Das Wasser, feuchtes Element, das kühle Nass. Diesen wundersamen Stoff nimmt Elif Shafak in ihrem neuen Roman genauer in den Blick. »Am Himmel die Flüsse« heißt das Buch, in dem uns die türkisch-britische Autorin durch die Jahrhunderte und über die Kontinente führt. Der Roman ist ein großes Vorhaben. Shafak verbindet Tigris und Themse, die Weltmetropole London, mit dem untergegangenen Großreich Assyrien. Sie verbindet die Orte schrecklicher Verbrechen mit der Zeit großer archäologischer Entdeckungen und mit der Wasserforschung unserer Tage. Und das Wasser wird zum Sinnbild für die menschliche Existenz. Dieser Roman ist ein 600 Seiten starkes Wagnis und unsere Kritikerin Julia Schröder verrät jetzt, ob es gelungen ist.
Alles beginnt mit einem Regentropfen. Im 7. Jahrhundert vor Christus fällt er in Ninive, der blühenden Metropole Mesopotamiens, auf den Kopf des Herrschers. Der Tropfen wird Zeuge, wie der assyrische König Assurbanipal, ebenso belesen wie grausam, vor der Tür seiner sagenhaften Bibliothek seinen alten Lehrer als Verräter verbrennen lässt, bei lebendigem Leib. Und mit ihm seine eigenen Kindheitserinnerungen. Der Tropfen bleibt im Haar des Königs verborgen, bis er verdunstet.
Doch er wird nicht verschwinden. Über kurz oder lang wird die durchsichtige kleine Wasserperle wieder zum Himmel aufsteigen und dort auf den rechten Augenblick warten, um erneut auf die Erde zu fallen. Und wieder und wieder. Das Wasser erinnert sich. Nur die Menschen vergessen.
Derselbe Tropfen landet viele Jahrhunderte danach in London als Schneeflocke im Mund eines Neugeborenen. Die kleine Wasserperle wird im Irak die Lippen einer verdurstenden Jesidin netzen und später als Träne aus dem Auge einer jungen Wasserwissenschaftlerin rinnen. Drei Hauptpersonen verbindet Elif Shafak in ihrem neuen Roman »Am Himmel die Flüsse« mit dem einen Wassertropfen. Drei Handlungsstränge bewegen sich über 600 Seiten aufeinander zu, vom Tigris an die Themse. An deren verdrecktem Ufer kommt in einer kalten Nacht des Jahres 1840 Arthur Smith zur Welt, der König der Abwasserkanäle und Elendsquartiere, wie er bald genannt wird. Inspiriert von einem historischen Vorbild, erzählt der Roman von dem hochbegabten Jungen aus ärmlichsten Verhältnissen, dem es nach einer David Copperfield-haften Jugend als Autodidakt gelingt, die assyrische Keilschrift zu entziffern. Bei der Arbeit an den Tontafeln aus der Bibliothek des Assurbanipal im British Museum entdeckt Arthur die ersten Fragmente des lang verschollenen Gilgamesch-Epos.
Der die Tiefe sah, einen weiten Weg legte er zurück, müde. Und erschöpft. All seine Mühsal ist niedergeschrieben auf einem Gedenkstein.
Fasziniert von der Dichtung, deren Sintfluterzählung viel älter ist als die des Alten Testaments, setzt Arthur alles daran, zu den Ausgrabungen in Ninive zu reisen. Während seine Entdeckungen zu Hause in England als Sensation gefeiert werden, taucht er tief ein in die Rätsel Assyriens und die Geheimnisse der Jesiden, die dort seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden siedeln. Wo einst Bewässerungssysteme die Gärten Ninives speisten, findet Arthur um 1870 eine Wüste vor. Die Dürre hat in unseren Tagen weitere große Teile des fruchtbaren Halbmonds erobert. In dieser Region verweilt das Buch mit der zweiten Hauptfigur, springt aber ins 21. Jahrhundert. Flussaufwärts des Tigris in der Türkei nahe Hasan Cave, dem antiken Castrum Kefa, ist die Heimat von Narin. 2014 ist das jesidische Mädchen 9 Jahre alt. Als Nachfahrin einer Familie von Heilerinnen und Seherinnen wächst Narin bei ihrer Großmutter auf. Sie bringt dem Mädchen den tradierten Sinn der Jesiden für die Natur nahe, die Ehrfurcht vor ihren Kräften, die Bedeutung des Wassers. So erzählt sie vom entgeisterten Bericht einer Jesidin, die nach Deutschland gegangen ist, wo man sich in der vollen Badewanne einseift.
Sie konnte nicht glauben, dass man so töricht sein kann und sich in sauberes Wasser setzt, ohne sich zuvor gewaschen zu haben.
Die Jesiden werden in der muslimischen Welt seit Jahrhunderten als Teufelsanbeter verunglimpft und mit Pogromen überzogen. Den Hass bekommt auch Narin zu spüren. Am Berg Sinjar im Nordirak gerät sie in das genozidale Massaker des IS an Tausenden jesidischer Frauen und Kinder, das die deutsch-jesidische Autorin Ronja Othmann kürzlich in ihrem Buch 74 dokumentiert hat. Narin wird verschleppt, versklavt, vergewaltigt und nach Anatolien verkauft. Wie dieses Mädchen am Ende des Romans auf die dritte Hauptfigur trifft, die Londoner Hydrologin Salika Clark, soll hier nicht verraten werden. Die Wissenschaftlerin mit irakischen Wurzeln hat ein zwiespältiges Verhältnis zum Wasser. Als sie ein Kind war, sind ihre Eltern vor ihren Augen ertrunken. Heute erforscht sie hingebungsvoll den Zustand der allzu oft verschmutzten, verdrängten, verbauten Flüsse und glaubt an so etwas wie das Gedächtnis des Wassers. Ihrem Trauma zum Trotz zieht sie in ein Hausboot auf der Themse und lernt dank der Begegnung mit einer von der assyrischen Keilschrift begeisterten Tattoo-Künstlerin, sich endlich ihrer Trauer zu stellen.
Sie liegen mit ineinander verschränkten Fingern in dem Einzelbett unter Deck und lauschen dem Wasser, das an den Bootsrumpf schlägt. »Ich höre vergessene Flüsse«, sagt Salika. »Ich höre dein Herz«, sagt Nen.
Mit großer Freude am sinnlichen Detail schildert Elif Shafak London, den Moloch des 19. Jahrhunderts und bis heute die Stadt der Gegensätze zwischen Arm und Reich, ebenso das osmanische Konstantinopel, die unbekannte, oft verkannte Kultur der Jesiden und deren herzzerreißendes Geschick. Die vergessenen Flüsse, die Salika hört, werden zum Bild des bedrohten Gedächtnisses, der Auslöschung alten Wissens und überlieferter Erfahrung. Sei es durch Staudammprojekte, die steinerne Zeugen der mesopotamischen Vergangenheit verschwinden lassen, sei es durch deren lange Zeit unhinterfragte Entführung in westliche Sammlungen, sei es durch die Erinnerungspolitik der assyrischen Könige, die weibliche Urgottheiten durch männliche Götter ersetzten. Der spannend geschriebene Roman fesselt auch mit seiner aufwendig recherchierten Faktenfülle. Zwar knirscht die Konstruktion gegen Ende hin, Shafaks Stil ist zuweilen allzu blumig, zuweilen hölzern und ihr Erzählen nicht frei von Klischees. Dennoch überwiegt beim Lesen die Lust, in diese detailreichen Welten einzutauchen, immer wieder Überraschendes über die Figuren und ihren Platz in der Geschichte zu erfahren, mit ihnen zu hoffen und zu leiden und das Wasser auf diesem Planeten mit anderen Augen zu sehen.
Elif Shafaks Roman Am Himmel die Flüsse hat Michaela Grabinger übersetzt, gerade im Hansa Verlag erschienen. Guess you coming back again with your dirty, dirty plans. Who you always make it deep. No girl ever made it back. Anything you wanna say might as well be thrown away. It's time to make your way. Way. Oh, it's a shark in the water, swimming across the sea. But in the words of my mother, I'm living in victory. And maybe it's fortunate, your unfortunate. Yeah, maybe it's fortunate, your unfortunate.
To be worrying about too many things. When my spirit and my mind are being tainted, baby. All the things that you really wanted out of me. You took it all, now I'm saving me. Cause you were late that night and I waited. But I waited patiently. I'm not patient. What is a relationship? No foundation.
Poet und Narr, Sünder und absurder Reisender. So hat sich der US-amerikanische Dichter und Verleger Lawrence Ferlinghetti selbst einmal genannt. Ferlinghetti war eine Größe der Beat Generation. In San Francisco hat er 1953 den legendären Bookstore und Verlag City Lights gegründet und er ist Jahrzehnte in Sachen Literatur durch die Welt gereist. Notizen aus Kreuz und Quer, Travelogues heißt jetzt ein Band mit Texten, die Ferlinghetti zwischen 1960 und 2010 unterwegs geschrieben hat. In Lateinamerika und in der Sowjetunion, in den USA und Europa. Eine Fundgrube für Freundinnen und Freunde der Beat-Literatur und ein Band voller Zeitkolorit. SWR-Literaturchef Frank Hertwig hat sich diese Travelogues angesehen. Hallo Frank.
Hallo.
Ja, sprechen wir doch erstmal kurz über Lawrence Ferlinghetti selbst. Was hat diesen Mann, der übrigens vor 3 Jahren gestorben ist, im biblischen Alter von 102, seinerzeit zu einer Größe für die Beat Generation gemacht?
Vielleicht ganz kurz zur Biografie. Also er ist 1919 geboren, also wenn man so will, ein echter Jahrhundertmann und hat aber schon früh schwere familiäre Erfahrungen gemacht. Also sein Vater ist gestorben, seine Mutter kam in eine Psychiatrie. Er ist dann mit einer Tante nach Frankreich gegangen, hat dort seine Kindheit verlebt, kam mit der Tante wieder zurück, ist in eine Pflegefamilie gegangen und dann ist die Tante plötzlich verschwunden. Also da gab es schon viele Verlusterfahrungen, die später, glaube ich, in der Lyrik wieder eine Rolle spielen werden. Er war dann als Soldat beim D-Day dabei in der Normandie 1944 und dann nach dem Krieg oder am Ende des Krieges in Nagasaki, nachdem dort die Atombombe abgeworfen wurde, was für ihn, glaube ich, eine bleibende auch politische Erfahrung war. Und ist dann aber interessanterweise wieder nach Frankreich und hat dort promoviert. Also er ist ein sehr, sehr internationaler Schriftsteller gewesen. Und dann, wie du gesagt hast, hat er den berühmten City Lights Bookstore begründet und hat dort, und das ist vielleicht so eine Initialgeschichte für die Beat Generation, ein berühmtes Poem veröffentlicht, nämlich Allen Ginsbergs Howl. Und das ist schon sehr besonders.
Ja, das ist ein wichtiges Gedicht, ein wegweisendes Gedicht. Und wir hören mal ganz kurz rein in den Anfang. Allen Ginsberg liest selbst.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night.
Ein wunderbarer Anfang. Es ist wirklich eine Hymne an die verlorene Generation der amerikanischen Jugend und ein Abgesang auf die an Konsum orientierte amerikanische Lebensweise.
1955, ne?
1955. Und Allen Ginsberg ist, wenn man so will, der Gegenpol zu Lawrence Ferlinghetti. Ferlinghetti war ja noch Verleger, also er musste auch ans Ökonomische denken. Und er ist als Dichter hervorgetreten, vor allem 1958, dann mit seinem Gedichtband A Coney Island of the Mind. Und da sagt er was Interessantes, ist ein ganz anderer Stil. Ich habe nie der Schönheit beigewohnt und war doch mit ihr intim auf meine eigene bizarre Weise und habe mit der Schönheit neben mir im Bett 1-2 Gierigkeiten inszeniert und 1-2 Lyriktexte losgelassen auf eine wie von Bosch gemalte Welt. Also das ist ein ganz anderer, viel zurückgenommener Ton als bei Allen Ginsberg. Man kann eigentlich sagen, es gibt ja eine große Hymnentradition in der amerikanischen Lyrik. Walt Whitman ist, wenn man so will, der Begründer im 19. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite gibt es die Dingorientierung, die Orientierung am Alltäglichen. Und da ist der große Name William Carlos Williams. Und ich würde sagen, dass Ferlinghetti eher dem nahesteht.
Jetzt schauen wir mal auf diese Reisenotizen. Wie würdest du sagen, spürt man dort, dass er von der Beat Generation geprägt ist, gesellschaftspolitisch, literarisch?
Also er ist im Grundgesetz fast ein bisschen anders unterwegs. Er orientiert sich an D.H. Lawrence, an der Italienreise oder an Goethe, also sehr traditionsgebunden. Und für ihn sind Reisen natürlich, haben eher was mit Sinnsuche zu tun und mit Sinnstiftung, weil er geht zum Beispiel öfter nach Italien auf der Suche nach seinem Vater. Er erinnert sich immer, könnte da mein Vater gelebt haben. Er geht wieder nach Frankreich zurück, weil er da eben seine Kindheit verbracht hat. Es gibt natürlich, das verbindet ihn sehr stark mit den anderen Beatniks, die politische Arbeit. Also sie gehen zu linken Festivals und versuchen dort ein politisches Engagement voranzutreiben. Und auf der anderen Seite ist er halt immer noch der Verleger und er versucht eigentlich in diesen ganzen Ländern auch immer dann unbekannte Meisterwerke zu finden. Und wenn man das Ganze vergleicht mit dem anderen großen Text der Beatniks, Jack Kerouac unterwegs, da war Entgrenzung das große Thema. Also Entgrenzung in jedem Sinne. Man reiste durch die Welt, aber auch im geistigen Sinne. Man hat Drogen genommen, man hatte versucht, sozusagen sich zu erweitern. Und im Literarischen, da gibt es ja die schöne Geschichte, dass Jack Kerouac eine Papierrolle in seine Schreibmaschine eingedreht hat und dann dort unterwegs geschrieben hat. Und ich glaube, dass Lawrence Ferlinghetti quasi nicht das Entgrenzungsprinzip hochstark gemacht hat, sondern das Begrenzungsprinzip, weil er die Erfahrung des Nichts zu sehr schon als Jugendlicher und als Kind gemacht hat.
Ein Kapitel in dem Buch, das ich besonders spannend fand, ist über eine Reise durch die ehemalige UdSSR Ende der 60er Jahre. Da fährt Ferlinghetti mit dem Zug von Moskau aus, ganz nach Osten, quer durch Sibirien und will dann eigentlich weiter nach Japan. Aber weil er kein Visum hat, muss er den ganzen Weg mit dem Zug wieder zurück nach Moskau. Eine absurde Reise des Poeten und Narren, wie er selber sagt, aber sehr tolle Beschreibung von unterwegs, würde ich sagen.
Ja, das Ganze war wieder eine literarische Idee. Es gibt einen Text von Blaise Cendrars, das ist ein Schweizer Schriftsteller von 1913, die Prosa der Transsibirischen Eisenbahn, und das wollte er nachspielen. Was interessant ist, finde ich, wie schwer es ist, überhaupt in Kontakt mit anderen Menschen zu bekommen. Also es ist dann doch immer die Weite und die weißen Birken, die da dominieren. Und dann gibt es eben diese Visumsproblematik, mit der er nicht gerechnet hat. Sein Freund, der Heiner Bastian, der fährt dann mit dem Schiff nach Japan und er bleibt dort und dann wird er wahrscheinlich psychosomatisch von einem unglaublichen Fieber ereilt und er kommt ins Krankenhaus und das sind sehr beeindruckende Szenen, wie er so langsam wieder zur Realität zurückfindet in dieser ganz fremden Welt. Also ein Krankenhaus im eigenen Land ist, glaube ich, echt nochmal eine andere Erfahrung als ein Krankenhaus sozusagen am Ende der Welt. Aber er sagt dann so nett am Ende, die Poesie hat ihn mehr als einmal in seinem Leben gerettet und da auch wieder.
Ferlinghetti war auch immer wieder in Deutschland, öfter in Berlin. In den 80ern hat er eine Rheinreise gemacht und da schlägt einem aus seinen Notizen ein ganz schöner Muff entgegen. Ich denke da zum Beispiel an eine Szene in einem Bierkeller in Rüdesheim.
Ja, also Berlin konnte er schon mal gar nicht leiden, das muss man dazu sagen. Er nennt es eine Totenstadt oder Dantes Inferno, illustriert von Hieronymus Bosch. Und in Rüdesheim, ich glaube, das fand er auch eher abstoßend und das endet dann mit dem Satz, jeden Moment könnte Peter Law reinkommen, also in den Bierkeller, mit einer aufgedonnerten Brunhilde am Arm. Und da sieht man so die zwei Pole, wie er Deutschland wahrgenommen hat. Einerseits Walküre, Wagner und dann aber auf der anderen Seite gar nicht jetzt so eher Nazi-Arier, sondern Peter Law war ja ein Schauspieler, der doch immer eher die fragilen Menschen gespielt hat, die eher paranoiden, so ein bisschen schrägen. Und zwischen den zwei Polen hat er, glaube ich, Deutschland justiert.
In dem Band gibt es ganz erzählerische Texte, auch eher journalistischere. Er war ja gelernter Journalist. Gedichte, Passagen mit Gedankenströmen. Das Buch hat über 500 Seiten und man muss sich, finde ich, schon etwas auf diese persönlichen Texte einlassen. Eben auch, weil sie natürlich viel von Lesungen, Festivals, Begegnungen erzählen. Wem würdest du die Travelogues empfehlen?
Also die Travelogue so als Einstiegsbuch ist sicher ein bisschen schwierig. Ich finde es genial, dass der Kubido Verlag das veröffentlicht hat, das muss man schon sagen. Das ist einfach dann wieder ein Hoch auf die deutsche Verlagslandschaft, auf die deutschen Kleinverlage, die da so viel tun. Es gibt zwei schöne Bände in einem anderen sehr wichtigen Verlag, das ist der Schöffling Verlag und die haben die Biografie veröffentlicht, die Autobiografie Little Boy, die hat er erst sehr spät geschrieben, ein sehr assoziativer Text der Gedankenströme, in denen das Biografie immer wieder aufgerufen wird. Und dann gibt es von Ron Winkler übersetzt noch ein Gedichtband, angefangen mit San Francisco. Auch, das sind alle wichtigen Gedichte, glaube ich, versammelt. Das wären die Einstiegsgeschichten. Und Allen Ginsberg, da gibt es einen tollen zweisprachigen Band, jetzt bei Blumenbar erschienen. Und da hat Howell Clement Setz übersetzt. Besser kann man es gar nicht haben. Also wer in die Beat-Lyrik rein will, es gibt genug auf dem Markt.
Und dann Notizen aus Kreuz und Quer, Travelogues 1960 bis 2010. So heißt der Band von Lawrence Ferlinghetti, übersetzt von Pochau, erschienen im Cupido Literaturverlag. Vielen Dank, Frank Hertwig, für das Gespräch.
Sehr gerne.
You're a pain in my brain. I might stay up a little longer. You're killing me, babe. I'm not playing. You done dead do rubbies you always do. I wonder how I'd love to think like you. Cause I'm not really for you. No, I'm not really for you. You raise my blood pressure, my headaches, my chest aches, my heart breaks. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh you. Sit and look at you. Hold me in your mind. This is the last time we will see. Hold me in your mind. There's nothing left of you and me. Hold me in your mind before I leave you on the street. Hold me in your mind.
SWR Kultur Lesenswert Magazin mit Musik von Tems, Sängerin und Songwriterin aus Nigeria. Boy, oh boy, hieß dieser Song. Jetzt habe ich einen Sommerroman für Sie. Er spielt am Strand der Algarve in einem Surferparadies. Da hat man sie natürlich gleich vor Augen, die braun gebrannten sportlichen Menschen, die mit wehenden Haaren auf den Atlantikwellen reiten. Die klassischen Surferboys spielen in Laura Naumanns Debüt Haus aus Wind allerdings keine Rolle. Es sind die Surferinnen, die im Zentrum stehen. Laura Naumann, Jahrgang 1989, ist Theaterautorin und sie erzählt in diesem Roman dramaturgisch gekonnt von der Krise ihrer Hauptfigur Johanna und von einer queeren Liebe im Surfcamp. Christine Hartauer hat das Buch für uns gelesen.
Wie Treibgut wird Johanna an diesen Strand der Algarve gespült. Sie kriegt keine Luft, schluckt Wasser, weiß nicht, wo unten, wo oben ist. Die Leine des Surfbretts verheddert sich und schneidet in ihren Körper.
Was hast du dir denn gedacht, Johanna? Dachtest du, das wäre so einfach? Das hättest du einfach so drauf? Nur vom Zugucken lernen? Könntest du es nachmachen, ohne es geübt zu haben? Warum denkst du, sind hier überall Surfschulen? Nur du brauchst keine? Weil du den Cartoon mit den surfenden Pinguinen so mochtest? Was ist los mit dir? Wirst du endlich mal wieder normal?
Endlich wieder normal werden. Endlich dieses diffuse Angstrasen in der Brust loswerden und über die Ex-Freundin hinwegkommen. Vielleicht hat Johanna einen Burnout, vielleicht auch eine Depression. Anstatt einen Arzt aufzusuchen, wählt sie eine andere Lösung. Sie reist ans Meer. 2 Wochen Algarve und eine Pause von der Arbeit. So der Plan. Seit ihrem 11. Lebensjahr hat sie eine Karriere als Synchronsprecherin. Als Kind lieh sie ihre Stimme der Hauptfigur einer erfolgreichen Serie. Danach ging die Arbeit einfach immer weiter.
Ich wurde die deutsche Feststimme von 2 sehr berühmten und 3 mittelberühmten Schauspielerinnen. Ich habe Hörbücher und Lerneinheiten eingelesen und mich im Alltag aus unangenehmen Situationen herausgewunden, indem ich auf Synchrongeknödel umschaltete. Ein Trick, mit dem sich jede Unterhaltung ad absurdum führen lässt. So sprechen, als würde man das synchronisieren, was man sagt. Wirkt Wunder, auch bei Streits, wenn man sagt, oh Mann ey, das macht mich echt wütend, das macht mich verdammt nochmal wütend, verstehst du das? Anstatt wirklich wütend zu werden.
Haus aus Wind heißt Laura Naumanns Debütroman. Ihre Hauptfigur Johanna schickt sie darin mit Ende 20 auf eine späte Coming-of-Age-Reise mit schwerem Gepäck. Ihre Kindheit und Jugend waren bestimmt von ihrer Karriere. Mit Eltern, die Johanna zwar unterstützten, aber sonst wenig Zeit für sie hatten, sogar froh waren, ihre Tochter nachmittags in Synchronstudios zu parken. In Johannas Hinterkopf und in einigen SMS-Nachrichten spukt außerdem noch immer ihre Ex-Freundin Rosa. Und dann natürlich Johannas größtes Problem. 18 Jahre lang hat sie erfolgreich Sätze anderer Leute synchronisiert. Für sich selbst zu sprechen, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, das kann sie nicht.
Ich habe Rosa im Ohr, die mir vorwirft, dass ich immer jemanden brauche, der oder die oder der mir Sätze gibt, die ich nachplappern kann. Erschreckend glaubwürdig kann ich jeden Satz abliefern, oft beim ersten, spätestens aber beim dritten Take. Sodass man sich im Umkehrschluss immer fragen muss, ob ich wirklich meine, was ich sage oder ob es nur so klingt.
Mit all diesen Fragen reist Johanna an die Algarve. Surfen, Strand und Sonne, das könnte die ideale Zuflucht sein. Ist es auch irgendwie, dank der Menschen, die sie trifft. Wie etwa Lush, eine kleine, drahtige Person mit dreckigem Lachen und viel Energie. Sie arbeitet als Surflehrerin und nimmt Johanna unter ihre Fittiche. Doch eigentlich ist sie Profisurferin. Der Weltmeistertitel war ihr so gut wie sicher. Ein Foto, mit dem sie als lesbisch geoutet wurde, kostete sie die Karriere. Lush küsst Frauen. Damit wurde die Surferin zum Kassengift in diesem Sport, der noch immer voll von Sexismus ist. Frauen müssen nicht nur gut Wellen reiten können, um eine Medaille zu gewinnen. Die meist männliche Jury erwartet bei den Wettbewerben den sogenannten Rapunzel-Move. Die Athletinnen surfen dabei mit offenem Haar für mehr Punkte, wie Johanna von Lush erfährt.
Vor dem Wettkampf lösen sich die Sportlerinnen ihre Zöpfe und Dutz, um sich anschließend mit wedelnden Zotteln in die Wellen zu stürzen. Das sei zum einen extrem unpraktisch, wie man sich ja vorstellen könne, weil die Haare einem so ständig ins Gesicht fliegen. Und zum anderen auch die schlechtere Option für die kostbaren Haare, die eh unter dem ständigen Salzwasser leiden. Dennoch sei Haare auf eines der ungeschriebenen sexistischen Gesetze bei Surfwettkämpfen. Je länger die Haare, desto besser für die Karriere.
Sexismus im Sport, Homophobie, aber auch die Suche nach neuen Formen von Freundschaft, Beziehung und weiblicher Solidarität. Davon erzählt Laura Naumann ebenfalls in ihrem Roman, in dem Männer im Allgemeinen und Surferboys im Besonderen keine Rolle spielen. Stattdessen findet sich Naumanns Heldin in einem Liebesdreieck mit zwei queeren Frauen wieder. Natürlich mit Lush und mit der schon etwas älteren, sehr femininen und selbstbewussten Robin. All das bringt Naumann leichtfüßig zusammen. Sie lässt ihre Figuren in Interaktion treten, erzählt viel über Dialoge und gibt zugleich Johannas inneren Kämpfen Raum. Hier zeigt sich sprachliches und dramaturgisches Talent, das Laura Naumann als mehrfach ausgezeichnete und an großen deutschen Bühnen tätige Theaterautorin geschult hat. Am Ende wird Johanna mehrere Monate an der Algarve bleiben. Das Meer lässt sie nicht gehen. Unser Sommerroman »Haus aus Wind« entpuppt sich als schmerzhaft schöne Geschichte über einen tiefen menschlichen Wunsch. Ohne Scham leben und lieben zu können.
Christine Harthauer war das über Laura Naumanns Debütroman »Haus aus Wind« ganz frisch bei S. Fischer erschienen. I need your loving, so fresh, so clean. Love me in and out, I'm feeling lean. And I'll be down now. Anytime you call me, I'll be down. I'll be down. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly with you, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now, yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now, yeah. I'm on your wave right now, whoa, 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 yeah. If not you, then I don't wanna know. I don't want no story. Day and night is unconditional. Got me living softly, yeah, yeah. Love me dead, yeah. Love me tender. You know your love turn me up like never. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Von nun an trösteten wir uns mit Geschichten. So steht es auf Michael Köhlmeyers neuem Gedichtband. Und der Trost ist nötig, angesichts von kalter Macht und Lügen, von Krieg und Gewalt. Der österreichische Schriftsteller wird im Oktober 75, er ist seit jeher in den verschiedensten Genres zu Hause und hat in einigen seiner großen Romane von der Spur der politischen Gewalt durch die Geschichte geschrieben. Jetzt ist sie auch ein Thema seiner aktuellen Lyrik, versammelt im Band Im Lande Uz. Michael Köhlmeyer schreibt über eine Welt am Abgrund. Über kommende Kriege und den Niedergang der Intellektuellen. Aber wie gesagt, man tröstet sich hoffnungsvoll mit Geschichten und im Garten. Mein Kollege Carsten Otte hat mit dem Autor gesprochen und er stellt den Lyrikband vor.
Mit den ersten Zeilen des Auftaktgedichts, das den programmatischen Titel In klammen Zeiten trägt, wird eine neue Vorkriegsstimmung beschrieben. Eine kühle Feuchte scheint eine lange Lebens- und Wortgemeinschaft zu lähmen, während sich andere auf hitzige Schlachten vorbereiten.
Deine Sorgen sind berechtigt, dein Lachen ist schön. Was soll ich nach größeren Worten suchen, wenn die Großen uns nicht schützen konnten?
Ja, wenn die großen Reden gehalten sind, wenn die größten Worte uns nicht schützen konnten, dann ist es eine Einsicht in diese erschütternde Begrenztheit des Intellektuellen, dass die größten Gedanken vor der kleinsten Handlung kapitulieren.
Zahlreiche Gedichte im ersten Zyklus des Bandes, der mit dem Titel Im Haus des Feindes, Im Haus des Freundes überschrieben ist, gleichen einer aphoristischen Selbstbefragung. Die Themen, die den bald 75-jährigen Schriftsteller Michael Köhlmeyer immer schon beschäftigt haben, tauchen auch in seiner bitterbrillanten Poesie wieder auf. Die fortwährende Gewaltgeschichte der Menschheit, die ideologische Rechtfertigung terroristischer Mittel für angeblich heilige oder offenbar barbarische Zwecke. Die Sehnsucht nach der Gartenidylle angesichts der gesellschaftlichen, aber auch persönlichen Leiterfahrung. Was ist genug, fragt die lyrische Stimme und schaut zum Beispiel auf die letzte Ruhestätte des früh verstorbenen Kindes.
Die Kerzen auf dem Grab unserer Tochter, sind sie würdig, genug? Die Gedanken an ihr Gesicht, wenn sie Sorgen hatte, sind sie sorgenvoll genug?
Ich habe eine kleine Novelle geschrieben, die heißt Idylle mit ertrinkendem Hund, die sich um den Tod unserer Tochter dreht. Aber erzählerisch so das auszubreiten, das habe ich nicht geschafft. Und das geht vielleicht auch gar nicht, weil die Gedanken und alle diese Dinge, die mich an meine Tochter erinnern, sich nicht in eine wohlorganisierte Erzählung fassen lassen. Da ist die Lyrik näher. Da schützt mich die Lyrik mehr vor der Verzweiflung als die Erzählung.
Michael Köhlmeyer verzichtet auf das große lyrische Besteck, auf festes Versmaß und strenges Reimschema, als wolle er seine Gedanken weder durch eine opulente noch durch eine zu strenge Ästhetik einhegen. Diese Lyrik muss, passend zum Inhalt, nahezu formlos sein. Das zentrale Stilmittel ist der fein gesetzte Zeilenumbruch. In vielen Versen geht es um eine politische Elite, die nur noch schwer zu fassen ist. Da heißt es, wer kein Gesicht hat, beansprucht Macht. Und um die Macht zu erhalten, werde dann die altbekannte Propaganda abgespult, etwa für den Schutz der Familie sei gesorgt. Noch als wir uns sicher fühlten, war bereits Krieg, heißt es im Gedicht Gebt Obacht. Der Bürger am Bahnsteig hält nämlich schon einen faustgroßen Stein in der Hand und Offiziere töten den Nachwuchs anderer. Nahezu folgerichtig landen wir im zweiten Teil des Bandes in einer zerstörten Welt. Das titelgebende Zentralstück des Buches ist ein düsteres Langgedicht. Im Lande Uz Kantate zu den wüsten Jahren heißen die Höllenhymnen, die an Allen Ginsbergs Howl erinnern. Köhlmeyers Im Lande Uz ist allerdings nicht nur ein Heulgesang mit Bezügen zur Beatliteratur, sondern eben auch die Fortschreibung einer biblischen Geschichte, die den Autor bis heute beschäftigt.
Das Buch Hiob in der Bibel beginnt ja, im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob. Und diese schmerzliche Tatsache, dass dieser Mann Hiob alles angetan wurde, was man einem Menschen nur antun kann, ihm die Kinder nehmen, ihm all seinen Besitz nehmen, ihn schlagen mit Ausschlag und mit der Verachtung seiner Freunde. Und das nur wegen einer Wette zwischen dem Teufel und Gott. Das hat den Menschen nie losgelassen und hat mich nie losgelassen.
Was aber hat die biblische Figur uns heute noch zu sagen? Wie verhalten wir uns, wenn wieder neue Schreckensnachrichten eintreffen? Hiob blieb bis zuletzt gottesfürchtig. Köhlmeier beklagt in seiner Kantate, dass nicht wenige Zeitgenossen ihre letzten Wertmaßstäbe ins Gegenteil verkehrt haben und sich ein erlösendes Unheil herbeiwünschen.
Haben nicht die Kühnsten unserer Generation sich nach der Katastrophe gesehnt, die ihnen die Nadel in der Beuge, die Flasche am Hals, die Selbstmordgedanken in der Freizeit, die heimlichen Hochzeiten im späten Herbst, die Karrieren ins Graue, die Blamagen vor den diversen Vermittlungsinstituten erspart hätte? Und die Klügsten? Haben sie nicht gehofft, ihre Genossen retten zu dürfen am Tag der Rache?
Es wird zu viel gelogen heutzutage, lautet der letzte Satz des Gedichtbandes, der etwas zu allgemein und etwas zu pathetisch klingen könnte, wenn nicht zuvor sehr detailliert von den Unwahrheiten im Haus des Freundes und den noch viel schlimmeren Lügen im Haus des Feindes die Rede gewesen wäre. Michael Köhlmeier bleibt auch in seiner lyrischen Wehklage ein reflektierter Wahrheitssucher. Den bis ans Ende wohlgebauten Sätzen, wie es im Schlussgedicht heißt, misstraut er. Es sind daher gerade die Momente der sprachlichen Verstörung, die diesen Gedichtband stark machen.
Im Lande Uz, das ist der Titel von Michael Köhlmeiers neuem Gedichtband, den er jetzt gerade im Hansa Verlag veröffentlicht hat. Hier kommt die Singer-Songwriterin Tams mit Burning.
It was all a dream, just a new girl on the scene. Got your face on magazines, how it feels is killing me. Body you care to see, plenty fire in my eyes. Just the way I like to be, will I stay, will I leave? I can figure out myself when I'm distant in my world. I could hold on to the past and be absolutely mad. But I let go of my sins, just searching for my wings. If you know where I'll find it, I would take a limousine. Guess we're all burning, burning.
In unserem Gehirn gibt es eine Region, die ein bisschen wie ein Seepferdchen aussieht, der Hippocampus. Dort wird unser Gedächtnis koordiniert, eine Schaltzentrale unserer Erinnerungen. Die Stunde des Seepferdchens heißt das aktuelle Buch von Stefan Krass, in dem er auf besondere Weise Erinnerungen nachgeht. Stefan Krass ist Schriftsteller und Hörspielautor, war früher SWR-Essay-Redakteur. Geboren 1951, eine Nachkriegskindheit in der westfälischen Provinz, die Jugend in den 60er und 70er Jahren im Aroma der Bundesrepublik. Wie Stefan Krass Erinnerung erzählt und was das mit dem Seepferdchen zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Grüße Sie, Herr Krass.
Ja, hallo.
Ja, Herr Krass, Erinnerungsbücher gibt es viele, auch an Kindheit und Jugend in der bundesrepublikanischen Provinz. Was hat Sie inspiriert oder vielleicht sogar herausgefordert, auch eins zu schreiben?
Ja, da muss ich sagen, das war gar nicht so sehr der Impuls, jetzt unbedingt zu diesen Erinnerungsbüchern noch eins hinzuzufügen. Was mich interessiert hat und was mich herausgefordert hat, das war der Zugang, dieser methodische Zugang, das Verfahren, das ich gefunden habe. Ohne das hätte ich das Buch gar nicht geschrieben. Es gibt zwei Bücher, die sozusagen Pate stehen. Das eine ist Joe Brainard, I Remember, und das andere ist Georges Perec, Je Me Souviens. Diese beiden Bücher, der eine unschwer zu erkennen, ist Amerikaner, Joe Brainard, Ich erinnere mich, das ist auch übersetzt worden ins Deutsche, der Perec leider nicht bisher. Und das besondere Verfahren liegt eben darin, dass jede Episode, dass jeder Eintrag, dass jeder Gedankensplitter, jeder Erinnerungsfetzen mit dieser litaneihaften Formel »Ich erinnere mich« eingeführt wird. Also im Grunde genommen, vielleicht nicht jeder Satz, aber jede Episode wird mit diesem rituellen Satz eingeführt. Und das ist sehr schön, weil es der Erinnerung selber nachspürt. Denn die Erinnerung ist ja nicht etwas Konsistentes, etwas Kohärentes, wo man sagen kann, ich möchte mich jetzt gerne mal erinnern an den Zeitraum vom 3. April 1954 bis zum 6. Mai 1955, sondern die Erinnerung selber ist ja episodisch, sprunghaft, assoziativ.
Also da kommt unser Seepferdchen ins Spiel.
Da kommt das Seepferdchen ins Spiel. Mhm. Nicht chronologisch und nicht systematisch, sondern mit der Erinnerung verhält es sich ja ein bisschen so, wie Heidegger mal über die Gedanken sagte, wir haben sie nicht, sondern sie kommen zu uns. Und so ähnlich verhält es sich mit der Erinnerung auch.
Und sie werden quasi getriggert durch Gerüche, durch Dinge, durch Düfte und so weiter.
Zum Beispiel.
Das Ganze folgt einer Chronologie, würde ich sagen, von der Kindheit im Fabrikantenhaus heute in den 50er Jahren über den Studenten im Aufbruchsrausch der 70er bis zum jungen Redakteur. Das ist so grob der Bogen, folgt aber Assoziationen.
Es folgt Assoziationen und das war auch das Interessante beim Komponieren dieser Erinnerungssplitter und dieses Stoffs, dass es ja um eine Collage geht. Und diese Collage ist eben, die besteht nicht aus Dingen, die unmittelbar zusammenhängen, sondern die besteht aus Dingen, die von verschiedenen Seiten kommen. Und das Interessante ist eben bei einer Collage, so eine Collage hat ja auch Bruchkanten an allen möglichen Ecken und Enden. Und das schafft natürlich Raum für die Erinnerungen der Leserinnen und Leser. Es gibt diesen schönen Satz von Victor Hugo, der gesagt hat, bin sehr dankbar, dass ich diesen Satz gefunden habe, wenn ich euch von mir erzähle, erzähle ich euch von euch. Und so ist das Buch auch aufgebaut. Das ist ja jetzt eben nicht nur ein Familienroman oder ein Memoir aus meiner Sicht, sondern es soll ja auch so etwas Ähnliches sein wie ein Generationenporträt.
Die Erinnerungen können ganz simple Erinnerungen sein, ein Murmelspiel, der Geruch nach Baumwolle in der Fabrik, das Ticken einer Standuhr. Aber es gibt auch Erinnerungen zum Beispiel, wie sie als kleiner Junge versuchen, ein Hakenkreuz zu zeichnen. Und die Mutter schnell das Papier wegnimmt und sagt, lass das. Die Nachwirkungen des Nationalsozialismus sind ein wichtiges Motiv in diesem Buch. Welches Bild, welche Szene kommt Ihnen noch in den Sinn?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Bild. Natürlich, ich meine, viele Szenen handeln davon, die... Also im Elternhaus, mein Vater war Adjutant eines Generals und hat immer gesagt, er hätte nie einen Menschen totgeschossen. Und spätestens mit 68 kam dann auch im Elternhaus der große Bruch, was ja bei vielen Nachkriegskindern so geschehen ist. Es ist eben keine Stunde Null gewesen 1945, sondern es hat eine Kontinuität gegeben. Und diese Kontinuität, besonders in den 50er Jahren, die war von zwei Eckbegriffen geprägt. Das eine war Schuld. Und das andere war Schweigen. Mhm. Es wurde ja nicht geredet. Wie schreibt man übers Schweigen, indem man redet, indem man das sagt, was oder darüber spricht, was verschwiegen wurde? Ich weiß noch, dass mein Vater, nachdem ich ihn beim Sonntagsfrühstück nach den Verbrechen in Babi Yar gefragt habe, in der Ukraine, wo zehntausende Menschen ums Leben gekommen sind, da hat er ein Ei nach mir geworfen, nicht? Und hat mich niedergebrüllt. Und es konnte nicht darüber gesprochen werden. Als ich dann alt genug war, dass wir drüber hätten sprechen können, hat er eben geschwiegen. Aber mit dem Schweigen ist ja die Schuld nicht aus der Welt. Es gibt ja diese These von der transgenerationalen Schuld. Das heißt also, die Schuld bleibt und überträgt sich geradezu auf folgende Generationen. Mich hat das ziemlich lange stumm gemacht. Ich habe ja dieses Buch erst relativ spät geschrieben, habe dabei immer an diesen Satz von Heiner Müller gedacht, der mir lange nachgegangen ist. Irgendwann wollen die Narben die Wunden spüren.
Das ist der eine, der schwerere Teil. Es gibt auch viele unterhaltsame Notate. Ich denke zum Beispiel an eins, als der Vater in den 60ern einen Röhrenfernseher gekauft hat und sich dann plötzlich Sorgen um die Strahlung gemacht hat. Um diese Strahlung mit einem Hornkamm, den er an das Gerät geklebt hat, nach oben lenken wollte.
Ja, mein Vater hatte einen merkwürdig esoterischen Zug. Wenn der irgendwie sich schlecht fühlte, dann ging er zum Arzt natürlich. Und dann hatte er die Türklinke vom Arzt noch nicht ganz geschlossen. Da saß er schon im nächsten Wartezimmer. Und das war bei einem verarmten westfälischen Landadeligen, einem Baron, der als Heilpraktiker seinen Lebensunterhalt verdiente. Und der hatte ihm dann irgendwie, also meinem Vater gesagt, also um Gottes Willen, also Fernsehen ist für Kinder natürlich überhaupt nicht das Richtige. Und ich glaube, erst im Zuge irgendeiner Olympiade wurde der erste Fernseher angeschafft. Aber der musste dann eben mit diesem Hornkamm versehen werden. Der wurde dann unten auf den Fernseher geklebt, völlig verrückt, weil dieser Baron meinem Vater erzählt hatte, dass dann die Strahlen nach oben abgelenkt werden und nicht sozusagen also die Augen der Sehenden schädigen oder die Hirne oder was auch immer.
Grundlage für Ihr Buch war ein SWR-Hörspiel von Ihnen, gesprochen von Matthias Brandt, Das grüne Auge von Falun. Dieser Text ist jetzt eine sehr erweiterte Fassung, unter anderem auch um ein digitales Dossier, das Sie angelegt haben, kann man online abrufen, mit Familienfotos, Artikeln, Dokumenten zu verschiedenen Themen, etwa auch zu dem besagten Röhrenstrahlungsirrtum. Was ist die Idee hinter diesem Dossier?
Ja, die Idee war, das Ganze sozusagen also aus der persönlichen Geschichte herauszuheben und so etwas Ähnliches zu machen wie ein Generationenporträt. Das gelingt natürlich nicht ganz, aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich ja teile mit meinen Generationsgenossen. Nicht das Elternhaus und ganz spezifische damit verbundene Erinnerungen, aber wir haben ja die gleiche Musik gehört. Wir haben ähnliche Literatur gelesen. Wir waren alle im Tanzkurs. Wir haben alle unsere ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Wir haben ähnliche Schulerfahrungen gemacht. Und auf diese Art und Weise habe ich dann gedacht, dass es schön wäre, wenn man ein Dossier hätte. Dieses Dossier kann man abrufen über die Website des Verlags beziehungsweise über einen QR-Code, der im Buch selber drin ist. Und dann findet man noch sehr viel mehr Stoff. Da sind auch kleine Filme, kleine Audioschnipsel, Zeitungsartikel und das alles mit dem Impuls einer Art Generationenporträt dort zu erstellen.
So entsteht sozusagen Zeitgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in diesem Buch Die Stunde des Seepferdchens, ein Memorandum, erschienen im Verlag Elsinor. Vielen Dank, Stefan Krass, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Yeah, I'm the one that got the scene banging. And I go hard, that's why they keep talking. Three years and I'm only just getting started. One song and I got the people excited. Hearted, it's a whole town. It's all down, are you ready? Ready, cause I'm going steady. Everybody want to lie, they want to fight, they want to get me. Kill me, they won't kill me. Tell me why they won't try me when they really don't know me. Hey, hey. I'm on my tunnel vision, I beat the allegation. I'm moving on the mission, I don't need supervision. Yeah, one in a million, I got the ammunition. They couldn't see the vision. Couldn't see it, nobody's finding you. Came for the wickedest one. Me and my girls in the wickedest time. I know you see it and know you want more. What you say, what you know, yeah. Came for the wickedest one. Me and my girls in the wickedest time. I know you see it and know you want more. Only I keep moving, I've been going up the mountain in my life. No thinking twice, I did my lane, so no debating. No worry, you know me. I no send anybody, I'm alright, I do it naturally. It's all down, I'm ready. Ready, girl, I'm going steady. Everybody want to lie, they want to fight, they want to get me. Kill me, they won't kill me.
Er hält gerade alle in Atem, der Wahlkampf in den USA. Seit dem Anschlag auf Donald Trump und dem Rückzug Joe Bidens überschlagen sich die Nachrichten, Personaldebatten, Prognosen. Und sicher ist nur eines, die USA sind gespalten wie nie. Die langjährige USA-Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit, Kerstin Kohlenberg, erkundet jetzt in ihrem Buch Das amerikanische Versprechen die Lebensgeschichte von drei Menschen, die unter ganz unterschiedlichen Bedingungen in den USA aufgewachsen sind und für die das Streben nach Glück auch sehr unterschiedlich verläuft. Ein lohnenswerter Einblick in die aktuelle US-Gesellschaft, meint unsere Rezensentin Claudia Fuchs.
Die US-Wahlen im November entwickeln sich zur Zitterpartie. Nicht nur für Amerika, sondern auch für Europa. Kerstin Kohlenberg erzählt in ihrem Buch Das amerikanische Versprechen anhand von drei Lebensgeschichten vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land. Es sind Geschichten vom Rand der amerikanischen Gesellschaft in 27 Kapiteln, in denen Kohlenberg den zeitlichen Bogen von 1987 bis zur Gegenwart spannt. Nichts scheint die drei Hauptfiguren zu verbinden. Der Krankenpfleger Steven aus dem ländlichen Kentucky gehörte zu den Erstürmern des Kapitols im Jahr 2021. Der schwarze Black Lives Matter-Aktivist Walter wächst in der New Yorker Bronx auf. Die Latina Magali wird als Siebenjährige über die mexikanische Grenze nach Iowa geschmuggelt, wo ihre illegal eingewanderten Eltern in der Fleischindustrie arbeiten. Die Orte, an denen Kohlenbergs Protagonisten leben, spielen eine ebenso große Rolle wie die Herkunftsfamilien und die Zeitumstände. Der Krankenpfleger Steven ist der einzige weiße Protagonist im Buch. Der Sohn einer früh verstorbenen drogenabhängigen Mutter wächst in instabilen Familienverhältnissen auf. Hilfe durch ein unterstützendes Sozialsystem erfährt er nicht. Gerstin Kohlenberg nutzt immer wieder biografische Etappen ihrer Protagonisten, um den Blick auf das größere Ganze zu lenken.
Kentucky war schon immer der Vorbote für die Drogenprobleme Amerikas gewesen. Die Opioidkrise hatte hier ihren Ursprung. Das Opioid Oxycontin war von Ärzten massenhaft verschrieben worden. In den Jahren darauf stieg die Zahl der Abhängigen und Toten massiv an. Der Hersteller hatte das hohe Abhängigkeitsrisiko verschwiegen.
Als abstrakten Fakt mag man sich solche Informationen nur schwer merken, aber verbunden mit Stevens deprimierender Familiengeschichte brennen sie sich ins Gedächtnis ein. Dass der junge Südstaatler im Januar 2021 schließlich die Absperrung zum Kapitol niederreißt, ist einer Kette von Zufällen geschuldet und seiner politischen Radikalisierung. Kohlenbergs Reportagekunst ist es zu verdanken, dass wir uns vom Klischee des gewaltbereiten, stupiden Kapitolstürmers verabschieden können und den verlorenen Menschen Steven sehen, dem das Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten nie eine wirkliche Wahl ließ. Warum der schwarze politische Aktivist Walter 2024 nicht mehr zur Wahl gehen will, ist besonders vor dem Hintergrund des aktuellen US-Wahlkampfs interessant. Die amerikanische Politikmaschine wird von unvorstellbar hohen Geldsummen angetrieben, von denen sie aber auch abhängig ist. Walters politische Karriere nährt nachhaltige Zweifel an einem System, in dem der Einfluss von Lobbygruppen eine heiße, käufliche Ware ist. Wer die Bedeutung des Themas Migration im US-Wahlkampf verstehen will, wird den Weg der jungen Latina Magali von der Illegalität in die amerikanische Mittelschicht mit Spannung verfolgen. Geschickt verknüpft die Autorin die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie in der Kleinstadt Denison mit der Rolle der Gewerkschaften und der Einwanderungsgeschichte von Magalis mexikanischer Familie. Kerstin Kohlenberg spricht vom amerikanischen Evangelium des Wohlstands und Magali macht es sich zu eigen.
Magalis Eltern waren nicht wegen der Idylle nach Iowa gekommen. Denison war schon lange keine beschauliche Kleinstadt mehr. In Denison wurden jeden Tag 10.000 Schweine geschlachtet, dazu Rinder und Hühner. Wenn der Wind von Westen blies, konnte man den Gestank der Tierexkremente überall riechen.
Kerstin Kohlenberg hat ein wichtiges Aufklärungsbuch über Amerika geschrieben, in dem sie mit einer Mischung aus Distanz und Empathie auf ein Land blickt, das uns zunehmend fremd geworden ist. Das Ergebnis der anstehenden Wahlen kennen wir nicht. Aber wer Kohlenbergs Buch liest, wird es einordnen und besser verstehen können.
Kerstin Kohlenberg, das amerikanische Versprechen vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land. Soeben im Tropenverlag erschienen. Alle anderen Titel, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie wie immer auch auf swrkultur.de und im Lesenswert-Podcast. Die Musik heute kam von der Singer-Songwriterin Thames von ihrem aktuellen Album Born in the Wild. Mein Name ist Anja Brockert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss! I was one of the millions, making anxious decisions, looking for a remedy, couldn't find a solution. And I was one of the people, looking for every signal, trying to find a memory. Every time it was peaceful. Some people hate, some people lie. Some people love to see a grown man cry. I made mistakes in like a million ways. All that I didn't waste my time. Cause I know I never trade my life. Maybe you laugh, but in your room you cry. All from a distance, love is missing. Fighting for a chance, I said, hold on. Hold on. Hold on. This is for the girl in the dark. This is for the one trying to make it right. This is for the one waiting for the sunrise. This is for the one with a voice inside. Don't need to run when you can't break through. Knowing that I'm covered in all I do. Won't be influenced by the things I see. Always look ahead, never behind me. I said, hold on, you better hold on. It's gonna find you, it's gonna find you. It feels right now, ready to find now. I'm moving in now, I'm breathing now now. I'm releasing, it's in a vision. I gotta vanish, don't need to panic. You need reminding, let me remind you.
trying to find you, yeah. Oh.